60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast in Leipzig im Atelier von Carina Linge. Hallo.
Ja, ich grüße dich, Jens.
Wir kennen uns schon ein paar Tage, deshalb duzen wir uns und ich hoffe, Sie können uns das nachsehen. Carina Linge ist Künstlerin und wenn man in das Atelier im schönen Plagwitz kommt, dann fallen einem sofort ein paar Arbeiten auf und eins ganz besonders, das sieht nämlich aus wie ein, ja, ich würde sagen, mittelalterliches Gemälde. Es sind aber gar keine Gemälde, sondern...
Es sind natürlich Fotografien und ja, es gibt tatsächlich so eine Nähe zur Malerei, das gestehe ich gern ein. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich immer mal wieder Referenzen zur Kunstgeschichte setze und mir eben auch Lichtführung, Komposition und dergleichen ziemlich wichtig sind.
Der Trick bei Carina Linge oder was sofort auffällt, ist, dass sie sehr stark mit Licht, mit Kontrasten arbeitet. Und auf diesem Bild ist ein Mensch in einem schwarzen Umhang zu sehen, mit einem schweren Hammer, daneben eine Holztür und eine Tafel, die mich persönlich an diese Tafeln in Kirchen erinnert, wo immer die Seitenzahl des Gesangbuches stehen. Geht das ungefähr in die Richtung? Bin ich auf der richtigen Spur?
Ja, das stimmt. Also ich weiß zwar nicht, wie die jetzt richtig heißen, aber das sind auf jeden Fall diese Gesangstafeln. Und das Foto ist auch tatsächlich im Kloster Lüne entstanden. Der Hintergrund ist, dass ich ein Stipendium bekommen habe, das Uwe Lüders Stipendium der Sparkassenstiftung Lüneburg. Und ich mich natürlich fragen musste, was mache ich da überhaupt? Und dann ergab sich eben diese Möglichkeit, mit dem Kloster Lüne zusammenzuarbeiten oder genauer mit den Konventualinnen, die dort arbeiten und leben.
Das heißt, das Kloster ist noch richtig bewohnt und belebt. Es sind dort Frauen drin, wenn ich den Begriff richtig deute.
Ja, das stimmt. Konventualinnen heißen sie deshalb, weil es sind in dem Sinne keine Nonnen, weil es ist gar kein katholisches Kloster, sondern ein evangelisches Kloster. Und die Frauen, die dort eben leben und arbeiten, haben auch meist schon ein vorheriges Leben gelebt, nicht im Dienste der Kirche, sondern ganz normal mit Mann und Kind. Und haben dann, weil sie eben möglicherweise verwitwet sind oder geschieden, beschlossen, nochmal ihr Leben der Kirche zu widmen. Und und finden sich dort zusammen und engagieren sich.
Wie bist du auf dieses Kloster gekommen?
Ja, also ich habe eben über Lüneburg nachgedacht. Und was interessant dort wäre und wen ich dort vielleicht auch gerne porträtieren würde und hatte da auch das Gespräch mit Herrn Lüders gesucht. Und der sprach dann von einer Äbtissin und die vielleicht interessant wäre, wenn ich sie porträtieren würde. Und dann wurde ich natürlich ganz hellhörig und habe dann nachgefragt, wieso Äbtissin und überhaupt und Kloster. Klingt ja total spannend und evangelisch. Ich wusste überhaupt nicht, dass es evangelische Klöster gibt.
Du hast gerade schon gesagt, porträtieren. Das Interessante an diesem Bild ist, man sieht keine Person, man sieht kein Gesicht. Man sieht eine Person, aber kein Gesicht so rum.
Ja, das ist wahr. Das ist auch eigentlich durchgängig der Fall. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also wenn man meine Porträts in Anführungsstrichen sieht, dann bestehen die aus 5 bis 9 Arbeiten meist. Und jede einzelne Arbeit, die auch vielleicht gar kein klassisches Porträt ist, oder eigentlich allesamt nicht, ist Teil des Porträts. Das heißt, auch ein Stillleben kann Teil eines Porträts sein oder ein Interieur oder eben auch nur ein Ausschnitt, also eine Hand, die etwas hält und so weiter. Meist sind sie auch nur, wenn sie dann überhaupt zu sehen sind, angeschnitten oder eben von der Seite oder von hinten zu sehen. Also das heißt, der Betrachter bekommt eigentlich nie das konkrete Gesicht, ja, sondern immer nur so einen kleinen Ausschnitt.
Deine Porträts sind keine klassischen Porträts, das heißt, es sieht einen niemand an. Und du hast es gerade schon gesagt, die Porträts bestehen eigentlich aus mehreren Teilen. Du fotografierst Serien und nennst das Ganze Tableaus, richtig?
Die nenne ich Tableaus. Ich glaube, das war gar nicht meine Idee. Das war irgendein Kunsthistoriker, der sich das gedacht hat, aber seitdem nenne ich sie Tableaus. Und ja, die bestehen aus mehreren Arbeiten und werden meist von Kunsthistorikern als psychogrammartig Porträts bezeichnet. Und ich finde das eigentlich ganz passend, weil mir geht es eben nicht um das Äußere, sondern ich möchte halt aus ganz vielen Perspektiven jemanden porträtieren. Und da geht es natürlich um das, was ihn bewegt, um Punkte in seinem Leben, die Umbrüche für ihn dargestellt haben oder die besonders prägend waren oder Dinge, die ihn besonders ausmachen. Also das interessiert mich. Und dann versuche ich eben in meinen Arbeiten genau das einzufangen. Meist auf allegorische, symbolische Art und Weise.
Jetzt ist in diesem Bild, in der Bildmitte fast, ein Hammer zu sehen, aber nicht ein Hämmerchen, sondern ein Vorschlaghammer. Kannst du verraten, was dieser Hammer für ein Symbol ist für die Person?
Genau, also hier geht es tatsächlich auch um so einen Umbruch in ihrem Leben. Und die Arbeit heißt auch Aufbruch. Und es sieht auch tatsächlich aus, als ob sie schon einmal auf den Boden aufgeschlagen hätte, weil er ist so aufgesplittert. Und sie hält ihn sehr kraftvoll in der Hand. Und tatsächlich war das in ihrem Leben so ein Punkt, wo sie gesagt hat, okay, hier, stopp und nicht weiter und ich muss jetzt etwas ändern. Und weil das eben auch eine für sie ganz fürchterliche Situation war, in der sie bedroht wurde, habe ich hier die Rollen getauscht und habe ihr die Kraft gegeben. Ja, also habe einfach gesagt, okay, du bist jetzt diejenige, die mit der Macht da steht, also mit diesem Wahnsinnsvorschlaghammer. Du bist diejenige, die jetzt die Kraft besitzt. Und habe im Grunde dann diese Rollen zu damals vertauscht.
Das bringt mich auf die Spur deiner Arbeitsweise. Du gehst nicht hin und machst in einer Stunde 3 Schnappschüsse, sondern du bereitest dich da intensiv vor. Wie funktioniert das oder wie funktionierte das in diesem Beispiel?
Naja, also tatsächlich ist es immer so, dass ich mindestens 2-3 Wochen auf jeden Fall mit den Personen erstmal verbringe. Ich beobachte ihr Lebensumfeld, wie sie selbst wohnen und leben, was ihr normaler Alltag ist. Und ich führe ganz viele Gespräche mit ihnen. Und erst dann entstehen sozusagen in meinem Kopf erstmal die Ideen, die Arbeiten, die möglichen, um dann nochmal mit ihnen Rücksprache zu halten. Also ich spreche dann nochmal über meine Gedanken dazu, wie ich das sehe aus meiner Perspektive heraus und was ich mir vorstellen könnte zu realisieren und hole mir dann im Grunde nochmal so ein Feedback von ihnen. Und erst dann entsteht im Grunde eine Arbeit.
Das heißt, du besprichst auch die Bildideen mit ihnen, in dem Fall auch mit ihr.
Ja, natürlich. Also ich kann ja nicht sagen, jetzt nimm mal bitte einen Vorschlaghammer in die Hand und in deinem Ornat. Also da muss ich ja schon ein bisschen erklären und das mache ich natürlich im Vorfeld schon.
Wie offen waren die Frauen in diesem Kloster für dich, für deine Arbeit, für deine Ideen?
Erstaunlich offen. Also ich war selbst etwas überrascht, weil naja, es ist natürlich auch ein besonderer Ort, es ist ein Kloster, man würde vermuten, dass sie da vielleicht so ein bisschen verhaltener erstmal sind. Das ist nicht der Fall. Sie sind mir mit einer Wahnsinnsoffenheit begegnet und haben auch gleich beim ersten Treffen sogar, jede Konventualin hat im Grunde mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Das fand ich Wahnsinn, das fand ich unglaublich und das hat mich auch sehr berührt. Und da war auch die Wahl, mit wem ich denn jetzt zusammenarbeite, wen ich also porträtiere, die ist mir unheimlich schwer gefallen. Und man kann ja auch annehmen, dass jetzt alle, also dass einige davon gesagt haben, nee, also das ist mir zu viel, ich möchte vielleicht nicht porträtiert werden. Aber das war dann am Ende doch nicht der Fall. Außer bei einer, die Äbtissin hätte ich schon gerne porträtiert und die hatte aber recht viel zu tun, weil nämlich das Kloster 850 Jahre alt geworden ist und die natürlich extrem viel zu tun hatte aufgrund des Jubiläums.
Wie waren denn die Reaktionen auf deine Bilder? Du hast sie dann wahrscheinlich irgendwann mal gezeigt, die fertigen Aufnahmen.
Ja, also gezeigt wurden sie beispielsweise in der Galerie Jamuschek und Partner, die mich vertritt in Berlin. Und da gibt es auch vor der Eröffnung noch ein Sammleressen und da waren auch die porträtierten Konventualen eingeladen, zwei sind auch gekommen, was mich sehr gefreut hat. Die dritte konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und da sind die Konventualen auch dann mit den Sammlern und Kuratoren ins Gespräch gekommen, das, was ich auch total spannend fand. Und ja, also die Reaktionen waren alle extrem positiv. Viele fanden es auch super, dass mal ältere Frauen porträtiert wurden. In meisten Fällen ist es ja eher ein bisschen angenehmer, weil besser verkäuflich, wenn es die jüngeren Damen sind, ja. Und das fanden viele ganz großartig und eben auch in der Art und Weise und auch mit so einer eben erstaunlichen Offenheit. Also dass sie auch extrem, ja, mutig waren, also diese Konventualen. Da gibt es so einige Motive, wo man sagen würde, hätte ich nicht geglaubt, dass sie das jetzt mit mir machen, aber sie haben es gemacht, ja.
Auf einem Bild sieht man zum Beispiel eine Frau, ja, eigentlich nur in einer Strumpfhose. Das ist auf einem anderen Bild zu sehen. Das fand ich tatsächlich mutig.
Ja, ja. Also ich möchte betonen, mit Body und Strumpfhose. ja, aber eben auch durchaus sexy, kann man sagen. Ja, und ich glaube, sie wird jetzt schmunzeln, wenn sie sich das anhört. ja, aber sie ist natürlich aber in dem Motiv auch extrem in sich gekehrt und strickt sich gerade ein. Und da haben wir natürlich auch über die Motive gesprochen und warum ich das gerne so hätte. Davon mal abgesehen, dass sie ja leidenschaftlich gerne strickt, hat es natürlich Gründe, warum ich sie sich einstricken lasse, wie in ein Kokon. Ja, und auch da spielen natürlich so ganz bestimmte Lebensumstände oder in dem Fall auch Verhaltensweisen eine Rolle. Also, dass man selbst auf sich Acht gibt, dass man auch sich eine Priorität gibt und nicht immer nur für andere da ist. Ja. Also es heißt nicht ohne Grund, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Und deinen Nächsten kannst du eben auch nur so lieben, wie du dich auch selbst irgendwie achtest.
Wie gehst du vor, wenn du dann mit ihnen gesprochen hast? Bringst du deine Requisiten mit? Nimmst du, was du vor Ort vorfindest?
Also ich suche bei den Frauen, und ich muss ja sagen, dass ich durchgängig Frauen porträtiere, und ich suche bei den Frauen vor Ort in ihren Wohnungen meist Gegenstände aus, die etwas über sie erzählen können. Und der Vorschlaghammer gehörte natürlich nicht dazu. Aber wenn man zum Beispiel manche Stillleben von mir sieht, dann sind das meist Gegenstände von den porträtierten Personen, die allesamt viel über diese Person erzählen können. Und gleichermaßen aber in so eine gewisse Form von Vanitas-Thematik reinpassen. Also ich weiß nicht, ob sich die Zuhörer mit Vanitas auskennen, aber das sind eben alles Gegenstände, die auf unsere Vergänglichkeit hinweisen, wie zum Beispiel eine abgebrannte Kerze oder ein halbleeres Glas oder ein fast leeres Glas oder ein Totenschädel oder eben auch angefressene Blätter einer Blume. Also all das sind Verweise auf unsere Vergänglichkeit. Und das ist eben auch ein interessantes Thema, was eben in den barocken Stillleben zu sehen ist und was ich eben auch sehr spannend finde, das hier wieder aufzugreifen, nur eben sehr zeitgenössisch.
Hast du irgendwas mit Kirche, mit dem christlichen Glauben zu tun gehabt in deiner Jugend, bist du damit aufgewachsen vielleicht, oder war die Umgebung eigentlich was komplett Neues?
Jein, ganz großes Jein. Also ich komme jetzt nicht aus einer Familie, die jetzt sehr stark christlich geprägt wäre, wenngleich ich mich mit 10 Jahren habe taufen lassen. Das war mein persönlicher Wunsch. Ich habe auch 3 Semester Theologie studiert, aber aus dem reinen Interesse heraus. Und also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sehr gläubig wäre oder dass ich aus einem extrem gläubigen Familie stammen würde. Das ist nicht der Hintergrund, aber ich finde das eben schon sehr spannend, was einen dazu bewegt, so einen Weg zu gehen.
Du hast gesagt vorhin, dass du ein Sammlertreffen gemacht hast, wo die Frauen auch anwesend waren. Funktionieren die Bilder nur zusammen? Also wenn du die dann an Sammler gibst, wenn du sie verkaufst, dann immer die ganzen Tableaus oder die einzelnen Werke?
Meist sind das die einzelnen Werke. Und mir ist das auch ganz wichtig, dass auch jede einzelne Arbeit für sich stehen kann, auch für sich funktioniert. Also Arbeiten, die nicht so eine eigene Qualität besitzen, würden bei mir eben nicht durchgehen. Also insgesamt sollte es insgesamt funktionieren als Tableau, aber eben jede einzelne Arbeit auch für sich. Und dementsprechend ist es natürlich auch möglich. Natürlich finde ich das super, wenn ein Sammler auch mal ein ganzes Tableau kauft, was natürlich auch passiert ist, aber selten leider passiert.
Bei Gemälden ist es ja so, da gibt es eigentlich nur eins, ein Original. Bei deinen Arbeiten ist es ja so, du könntest unendlich viele Reproduktionen machen. Wie viel machst du von diesen Bildern, von diesen Porträts?
Es gibt immer eine feste Auflage und die lege ich mit meinem Galeristen zusammen fest. Es gibt immer für eine bestimmte Serie eine bestimmte Auflage, die eben unumgänglich ist. Also da gibt es jetzt auch keine Ausnahme. Da gibt es eben eine Auflage X plus meinetwegen 2 AP. Bei der Serie Nachsommer sind es, glaube ich, 6 Abzüge und 2 Artist Prints.
Das heißt AP?
Ja, genau.
Das ist dann für dein Archiv, dass du weißt, was du irgendwann mal gemacht hast.
Beziehungsweise man hat ja auch die Hoffnung, dass man dann irgendwann sein gesamtes Werk zeigen kann. Und dann hat man die eben zur Verfügung. Da muss man nicht irgendwo anfragen, sondern dann kann man sie einfach in seinem Lager herausziehen.
Du hast Kunst studiert und zwar in Weimar an der Bauhaus-Universität. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Auf den ersten Blick sehen deine Bilder aus wie Gemälde. Hast du auch mal gemalt?
Ja, ganz am Anfang. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal zur Kunst kommt, fängt erstmal an mit der Malerei. Und später habe ich dann eher installativ gearbeitet, Rauminstallationen realisiert und auch Video- und Soundinstallationen. Und da merkt man dann schon, da nähere ich mich dem Medium Fotografie. Und ja, das ist ein Medium, was halt großartig ist, weil es so unheimlich viele Möglichkeiten bereithält.
Ich frage mal ein bisschen despektierlich, diese Arbeiten sehen wunderschön aus. Wie entstehen die? Entstehen die dann in der Nachbearbeitung mit dem Photoshop-Programm oder werden die vor Ort so eingeleuchtet, so eingerichtet?
Letzteres. Ja, also mir ist es ganz wichtig. Also das muss alles sitzen, das muss alles passen. Die Lichtsetzung muss stimmen. Alles muss stimmen und wenn es eben nicht stimmt, dann wird es nochmal fotografiert. Ich bin überhaupt gar kein Freund von irgendwelchen Fummeleien am Photoshop.
Und hast du auch schon mal eine Arbeit gesagt, nee, das geht gar nicht?
Ja, klar, solche Arbeiten gibt's. Also wo man dann merkt, die funktionieren einfach nicht. Also man möchte etwas, aber es will einfach nicht. Und dann muss man halt nochmal von vorn anfangen und neu überlegen, wie man es richtig macht.
Wann ist der Zeitpunkt, wo du das merkst?
Ja, meist beim Machen. Ja, also wenn man tatsächlich das fotografiert und denkt, nee, das ist jetzt wirklich lahm, das geht so gar nicht.
Wie ist dein Weg zur Kunst gewesen? Ich hatte schon gesagt, du hast ja an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert. Hattest du irgendwelche Vorbilder? Hast du gesagt, irgendwann mal als 10-, als 11-Jährige, ich will Kunst studieren, ich will Künstlerin werden?
Ja, also das war schon ziemlich früh vorhanden, der Wunsch. Also ich habe dann auch irgendwann zu meinen Eltern gesagt, also ich würde gerne Kunst studieren. Und es war jetzt nicht so die reine Freude für die Eltern. Das ist, glaube ich, fast nie. Die haben dann auch gesagt, naja, das ist so herrlich brotlos, mach doch was Ordentliches. Und ja, dann habe ich erstmal auf Lehramt studiert, Kunst und Deutsch. Und habe festgestellt, ich will doch gar keine Lehrerin werden. Also das ist eigentlich totaler Quatsch, was ich hier betreibe. Und es hat auch irgendwann ein Professor zu mir gesagt, Mensch Mädel, du bist hier falsch, mach Kunst, studier an der Akademie.
Und gab es da irgendeinen Moment oder gab es jemanden, der dich dann inspiriert hat, wo gesagt hat, Mensch, also wenn der das geschafft hat, berühmt zu werden, dann kann ich das auch?
Nee, das gab's irgendwie nicht. Also nee. Es gibt schon so ein paar Künstlerinnen und Künstler, die ich ganz toll finde, aber also so einen Punkt gab es nicht. Ich hatte halt immer so einen inneren Ansporn und ja, so ein Bedürfnis einfach. Kann ich gar nicht beschreiben, aber es war einfach so.
Was ist Kunst für dich?
Oh Gott, das ist ja ganz, ganz schlimme Frage. Was ist Kunst für mich? Oh Gott, das ist ja, da verzweifeln ja, glaube ich, sogar Philosophen dran an der Frage. Das irgendwie zu bezeichnen, da irgendwie das festzutackern, da überhaupt einen Rahmen zu finden, um das beschreiben zu können. Ich glaube, unbeantwortbar. Also ich kann einfach nur sagen, dass mir es halt persönlich wichtig ist, dass es beim Betrachter etwas macht, etwas bewegt, dass ich etwas auslösen kann, dass ich etwas realisiere, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist es und das kann was und es kann auch was beim Betrachter, höchstwahrscheinlich, hoffentlich, und es besitzt eine inhaltliche Tiefe und eine Stringenz vielleicht auch und eine auch konzeptuelle und inhaltliche eben Tiefe, die mir wichtig ist. Und dann bin ich zufrieden. Also dann ist so der Punkt für mich, wo ich sage, okay, also jetzt lasse ich los, das ist der Punkt, jetzt kann sie raus, die Arbeit.
Ich entschuldige mich für die Frage, aber du hast sie ganz lange und toll beantwortet. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch manchmal mit Leuten über deine Arbeit sprichst, aber nicht so gerne. Wie ist das dann, wenn dann komplett was anderes empfunden wird, als das, was du eigentlich gedacht hast oder dir überlegt hast?
Ich finde das großartig. Also ich finde das super spannend. Also das ist das Beste, was einem passieren kann. Weil das ist ja nochmal die ganz eigene Welt des Betrachters. Und es hat ja auch mit seinen eigenen Erfahrungen zu tun und seinen Empfindungen. Und das ist natürlich für mich super spannend, was es dann bei ihm auslöst oder bei ihr.
Ein Kriterium ist ja für viele die Schönheit. Ich finde deine Bilder wunderbar. Muss das für dich auch im klassischen Sinne eigentlich schön sein?
Also schön ist auch wieder so ein schwieriger Begriff, weil ich finde auch manche Dinge schön, die anderen nicht schön finden würden. Also ich finde auch verblühtes Blümchen oder so ein dorniges Etwas, so ein Busch auch sehr schön oder vielleicht sogar ein Totenschädel, den es ja auch auf meinen Arbeiten zu sehen gibt. Also das ist so eine Frage, wie man eigentlich Schönheit definiert. Und ja, vielleicht kann man von einer Form von Ästhetik sprechen. Und da kann man vielleicht sagen, dadurch, dass ich eben auch eine Bildsprache bediene, die einem vielleicht vertraut vorkommt, dadurch, dass ich eben Referenzen setze in die Kunstgeschichte hinein, dass es vielleicht auch deshalb als schön empfunden wird, möglicherweise.
Du hast diese Bilderserien auf deiner Internetseite, die ich in den Shownotes verlinke, aber man kann sie auch live anschauen in diesem Jahr, nämlich wo?
Ja, man kann sie in diesem Jahr in der Kunsthalle Erfurt sehen, und zwar zum Deutschen Katholikentag in Erfurt. Und leider nur in so einem sehr kurzen Zeitraum, nämlich zeitgleich zum Katholikentag vom 29. Mai bis 2. Juni 2024. Die angesprochenen Arbeiten Nachsommer, der Serie Nachsommer, die im Kloster entstanden sind, werden dort zu sehen sein. Und im Herbst wird es eine Soloausstellung von mir geben in der Galerie Jarmuschek und Partner in Berlin. Dort werden neue Arbeiten zu sehen sein, die sich zur Serie New Age of Dissent anschließen und die eben auch Künstlerinnen zeigen, aber vielleicht diesmal ein etwas älteres Semester. Schauen wir mal.
Deine Arbeiten hängen auch in vielen Galerien, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, aber sie stehen alle auf der Internetseite. Du hattest eine Serie schon angesprochen, eine relativ neue Serie. Was bedeutet dieser Titel?
New Age of Dissent. Ja, das ist so ein Verweis auf die Journalistin, Autorin und Feministin Laurie Penny. Und die hat so eine Veröffentlichung gemacht zu ihren Blogtexten, die heißt Notes from the New Age of Dissent. Und die sind halt großartig. Das sind wütende, leidenschaftliche, humorvolle Texte über Ängste und Frustration der eher jüngeren Generation. Und ich fand die so treffend, weil eben auch die Künstlerin, die ich porträtiere, eben auch genau diese Ängste, Frustrationen in ihren Arbeiten selbst verarbeiten und sie natürlich aber auch vielleicht erleben, und ich das eben verarbeitet habe in dieser Serie.
Es gibt ein wunderbares Buch. Dort ist eine Künstlerin auf dem Titel und es sieht wieder aus wie ein Gemälde. Wer ist das?
Ja, eigentlich verrate ich das nicht, aber ich glaube, in dem Fall hat sie kein Problem damit. In dem Fall ist das Corinne von Lebusa. Das ist eine ganz tolle Künstlerin, auch hier in Leipzig ansässig und macht tolle Arbeiten auf Finnpappe, glaube ich, und arbeitet mit Aquarell. Sind wirklich sehenswert, sollte man sich unbedingt mal anschauen.
Und ist es wieder ein Tableau geworden? Du hast mehrere Sachen fotografiert, um sozusagen ihr nahe zu kommen, beziehungsweise das, was sie erlebt hat. Ein Stillleben ist mir besonders im Kopf hängen geblieben. Das ist das ein Fotoalbum? Ist auf jeden Fall ein Buch?
Ja, das ist ein Fotoalbum. Das ist ein Album aus ihrer Familie und zu sehen sind Kinderfotos von ihrer Mutter. Und das hat natürlich auch mit dem Gesamttableau zu tun, weil sie ja in diesem Fall habe ich ihre Trauer über den Verlust ihrer Mutter verarbeitet.
Das war aktuell, als du sie angesprochen hast, oder war das ein Zufall?
Nein, ich muss mal drüber nachdenken. Also ich glaube, ich hatte sie schon angesprochen und dann gab es eben dieses Ereignis, dieses Traurige, und dann gab es überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Das musste natürlich irgendwie verarbeitet werden, weil das ist natürlich das, was sie dann am meisten bewegt in dieser Situation. Und ich hatte mit Sicherheit anfangs eigentlich anderes vor, aber das ist dann ein sehr, ja, in sich gekehrtes, aber eben auch bewegendes Tableau geworden, finde ich.
Das geht mir auch so, vor allen Dingen, wenn man dann den Hintergrund noch kennenlernt. Ich will noch mal ganz kurz auf das Porträt, wo man sie tatsächlich sieht. Und weil ich gesagt habe, es sieht aus wie gemalt. Wie hast du das gemacht? Es sind Tropfen. Man könnte das als Tränen, man könnte das aber auch als melancholische Fensterscheibe interpretieren.
Ja, da ging es natürlich um dieses Innen und Außen. Also eben auch dieses in sich gekehrt sein und dieser Blick von außen. Und ich fand das dann ganz passend, das mit so einer Scheibe so zu inszenieren, sodass man das Gefühl hat, als ob man irgendwie von außen in einen Innenraum reinschaut, wo man sie sieht. Und ja, das war nicht ganz leicht zu realisieren. Ich will aber jetzt eigentlich gar nicht alles verraten, wie ich es realisiere. Aber es ist auf jeden Fall nicht manipuliert, sondern tatsächlich mit Scheibe und viel Dampf und so weiter entstanden.
Gibt es für dich Grenzen, wo du sagst, also wo du auch im Gespräch merkst, hier geht es eigentlich nicht weiter, aber hier kann ich eigentlich nicht weitermachen?
Ja, also ich merke natürlich schon, wo auch die Grenze meines Gegenübers ist und wo ich dann auch vorsichtig sein muss. Und wo vielleicht jemand auch nicht mehr über sich preisgeben möchte. Und das akzeptiere ich natürlich auch. Dann gehen wir in andere Felder und da ist es vielleicht nicht ganz so schwer. In meisten Fällen habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass sie dann am Ende dann doch wieder dahin zurückkehren und drüber sprechen. Es ist eine Frage von Vertrauen. Und ich glaube, man nähert sich in so einem Prozess halt sehr stark an.
Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Gibst du deine Bilder gerne weg? Weil sie hängen ja dann irgendwo anders, in der Galerie oder vielleicht auch in einem Privathaus.
Ich finde das eigentlich immer ganz schön. Also klar, es ist immer so ein bisschen komisch, so ein Baby herzugeben. Das ist, da ist natürlich viel Herzblut drin. Und andererseits finde ich das großartig, wenn sie dann irgendwo hängt, also diese Arbeit. Und ich denke, ja, da ist sie genau richtig. Das ist großartig, dass sie da hängt. Und es hat auch den Richtigen gefunden. Also ich freue mich dann, wenn jemand so völlig da drin aufgeht und sich freut, diese Arbeit zu besitzen und da eben noch für sich ganz viel für sich entdeckt und auch jeden Tag immer wieder.
Du hast diese Porträts gemacht. Wir haben gerade über zwei Serien gesprochen. Gibt es auch ganz andere Themen oder Bereiche, die dich interessieren würden?
Klar. Es gibt auch andere Serien. Also ich habe nicht nur porträtiert. Also es gibt auch Serien, wo es zum Beispiel um Träume ging. Oder es gab eine Serie, wo es um das Begehren ging, was ja ziemlich abstrakt ist, was im Grunde eher am Kopf vonstatten geht. Und das sind Felder, die natürlich extrem schwer umzusetzen sind, aber die reizen mich dann schon sehr.
Ein kleines Geheimnis muss ich auch noch verraten, nämlich wo ich deine Bilder zum ersten Mal entdeckt habe. In der neuen Lieblingskneipe von mir im Helmut in Leipzig. Vielen Dank, Carina Linge.
Ich danke dir.
Das waren 30 Minuten Kunst. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.